Willkommen zurück. Willkommen zurück aus der Mittagspause. Ich hatte gesehen, dass sich doch recht viele sehr angeregt unterhalten haben, wahrscheinlich über das Thema der Konferenz, aber auch sicher über andere Dinge. Für solche Zwecke dient ja auch so eine Konferenz, dass man sich in den Pausen davor, danach ein bisschen auch unterhält, austauscht, sich trifft. Sie haben gemerkt, wir haben ein relativ straffes Programm. Diesmal haben wir noch ein bisschen straffer sogar als in den Jahren davor. Ein Ziel ist ja tatsächlich, am Anfang wurde es angesprochen, dass wir hier auf der Konferenz auch tatsächlich etwas mitnehmen, also etwas lernen. Vielleicht einen Gedanken, aber auch ein Beispiel, dass man das nimmt in die Schule, zurück vielleicht auch ins Ministerium oder so und sich überlegt, na, das könnten wir doch auch mal machen. Jetzt haben wir hier eine Runde, wo wir drei ganz konkrete Beispiele haben aus Schulen. Drei, vielmehr ist es eigentlich nicht, Blitzlichter. Wenn sich da viele Fragen ergeben und Sie überlegen, was ist das überhaupt, bringt das was, wie kann ich vielleicht noch mit den Leuten sprechen, ein bisschen mehr erfahren. Alle drei stehen auf der Homepage drauf mit den Adressen, wie Sie sie erreichen können und sind sicher bereit, da auch noch weitere Auskunft zu geben. Drei Möglichkeiten aus der Schulpraxis also, wie man mit digitalen Medien Unterricht besser machen kann, Unterricht unterstützen kann. Wir fangen ganz rechts an mit Herrn Christian Karos, Lehrer für MINT-Fächer am Andreas-Vesalius-Gymnasium in Wesel. Das ist Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Genau. Titel ist Smart Poll oder Smart Poi. Smart Poi heißt das Projekt. Und wir gehen mal nach vorne und dann stellen Sie uns mal vor, was ist das, was machen Sie da, was kann man von Ihnen lernen?
Genau. Smart Poi, Sie hatten das gerade schon angesprochen, da gibt es häufig Ausspracheprobleme. Smart, ganz einfach für Smartphone. Poi steht für Point of Interest. Und zwar ist das eine App, die Schüler mitentwickeln. Und zwar nutzen wir die im Wahlpflichtunterricht bei uns in Klasse 8, um den Schülern so anhand dieser App quasi ein Werkzeug, einen Rahmen an die Hand zu geben, um verschiedene Kompetenzen zu entwickeln oder auch besser oder anders zu trainieren. Und zwar sehen Sie hier eine Karte von Wesel und Umgebung und Sie sehen rote Kreise, Stecknadeln. Das sind besondere Highlights, besondere Sehenswürdigkeiten, Freizeitaktivitäten in Wesel. Die Schüler programmieren, ja, in Anführungsstrichen eine App und müssen dafür ganz viele Dinge vorher kennen. Jeder hat eine App auf dem Handy, aber ich glaube, kaum jemand weiß, wie funktioniert diese App eigentlich. Was muss alles gemacht werden, damit diese App so funktioniert, wie man es möchte? Die Schüler lernen in dem Zusammenhang erstmal, wie kommt das überhaupt, dass ich sehe, wo ich mich gerade befinde? Wie kommt dieses Bild von Wesel zustande? Das heißt, so ein bisschen Satellitennavigation, Fernerkundung spielt eine Rolle in dieser App. Die App an sich funktioniert so, dass die Schüler mit ihrem Handy kreuz und quer durch Wesel laufen können und jedes Mal, wenn sie einen roten Kreis erreichen, haben sie eine Sehenswürdigkeit erreicht und dann piept ihr Handy auf und sie können eine Information über diese Sehenswürdigkeit auf ihrem Handy abrufen. Und zwar nur dann, wenn sie sich auch wirklich diesem Kreis nähern. Also sie müssen sich bewegen. Dazu müssen wir jetzt erstmal hinbekommen, wie weiß mein Handy eigentlich, wo ich mich gerade befinde? Wann weiß das Handy, dass ich mich diesem roten Kreis nähere? Also, Sie müssen sich ein bisschen mit GPS auseinandersetzen und müssen dann über Ihre Sehenswürdigkeit, die Sie in dieser App darstellen wollen, etwas recherchieren. Jeder Schüler ist ganz einfach in Wikipedia unterwegs und sagt Copy and Paste und schon habe ich meine Informationen. Und hier soll dieses Werkzeug als Rahmen funktionieren, denn Sie sollen ganz bewusst eigene Texte schreiben. Und zwar wird jetzt jeder sagen, ja, Texte schreiben Sie doch genug, in Deutsch, in Fremdsprachen. Aber hier haben wir festgestellt, ist es für die Schüler eine andere Motivation, selber Texte zu schreiben, weil sie sie in ihre eigene App transportieren können. Sie müssen dann lernen, dass es nicht einfach damit getan ist, Informationen per Copy and Paste zu übernehmen, sondern sie müssen Urheberrecht, Datenschutz berücksichtigen und dort bekommen sie von uns also auch eine Information, wie das Ganze zu handhaben ist und müssen in dem Fall dann auch selber auf ihre Texte und die Bilder, die sie zu diesen Sehenswürdigkeiten machen, Rücksicht nehmen und den Datenschutz, die Urheberrechte abklären. Die Informationen, die die Schüler dann erstellen, können sehen ungefähr so aus: ein Foto des Willy-Brody-Doms in Wesel und einige Informationen, die sie dazu dann aus verschiedenen Internetquellen gefunden haben, aus Reiseführern. So gibt es für ungefähr 30 Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten in Wesel Informationen. Etwas näher betrachtet sieht das also so aus, damit Sie das besser vorstellen können: Innenstadt von Wesel. Die Schüler laufen also durch die Stadt und bekommen dann jeweils, wenn sie den roten Kreis erreicht haben, eine Information: Hier gibt es was zu sehen. Die Schüler sind sehr motiviert dabei, denn sie stellen fest: Okay, ich habe jetzt selber in der Hand Informationen, die ich gebrauchen kann, zu produzieren. Ich wurde gerade schon in der Mittagspause angesprochen, wie programmiert ihr denn die App? Ich glaube, da muss ich jetzt so einige Enttäuschungen hier in die Runde schicken. Die Schüler programmieren nicht selber. Wir haben das Glück, in Wesel eine Firma zu haben, und die uns diese App als White-Label-App im Prinzip zur Verfügung stellt, und wir können die Daten einpflegen. Mehr können und wollen wir auch gar nicht mit den Schülern in der Klasse 8 hinbekommen. Uns reicht es schon, wenn die Schüler ein Gespür dafür bekommen, wie sie Informationen in diese App reinbekommen, wie sie selber Texte produzieren, wie sie die verknüpfen, verschiedene Medien miteinander verknüpfen. Eine Gruppe hat also auch verschiedene Videos aufgenommen und so also selber ein einfaches Gespür dafür bekommen, wie leicht kann ich eigentlich in der Medienwelt eine App programmieren, wie leicht kann ich aber auch mich irgendwie auf einen falschen Weg begeben, indem ich zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen begehe. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit, die eingeblendet ist, schon
so ungefähr. Ich kann ja schon mal eine Frage stellen. Sie verbinden ja also mehrere Fächer. Sie haben die Fächer jetzt nicht genannt.
Ich selber habe die Fächer Chemie und Geografie und verbinden in diesem WP2-Kurs, also im Wahlpflichtbereich, die Geografie, die Informatik, die Physik teilweise auch, also ein Fächerverbund spielt eine Rolle.
Und das machen alles Sie jetzt oder arbeiten Sie mit Kollegen zusammen aus anderen Fächern, um dieses Projekt sozusagen zu gestalten?
Das machen zwei Kollegen anderer Schule, also ein befreundeter Kollege noch und ich. Wir haben nicht diese Fächer Informatik, aber wir haben uns selber also auch gesagt, das kann im Prinzip jeder Lehrer, der halbwegs medienfit ist, kann das also auch mit den Schülern hinbekommen und haben uns das also selber erarbeitet, aber auch mit den entsprechenden Fachkollegen aus der Informatik dort zusammengesessen und geplant, wie kann das Ganze gehen.
Und diese Kooperation mit dieser Firma, ist das eine Voraussetzung oder hätten Sie es gerne, dass Ihre Schüler vielleicht programmieren?
Es wäre natürlich schön, wenn zum Beispiel ein Oberstufenkurs selber diese App programmieren kann. Das nach Rücksprache mit Kollegen auch in Anführungsstrichen ohne weiteres möglich. Aber gerade für Schüler der Klasse 8 war es für uns jetzt wunderbar, dass wir eine Firma haben, die das anbietet. Die Firma bietet das auf Nachfrage auch für andere interessierte Schulen an, sodass man da also einen Kontakt herstellen kann und nach diesem Modell zum Beispiel für Berlin so eine ähnliche App programmieren kann.
Und ohne so eine Firma geht es schwer, geht es gar nicht? Wie würden Sie das sagen?
Also wir haben bei uns an der Schule die Erfahrung gemacht, dass eine Firma zu haben, die einem so bei solchen Sachen unterstützt, also dass das ein Riesenvorteil ist. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, ohne so eine Firma, aber ich denke, wer hier Informatik unterrichtet wird, selber vielleicht auch sagen können, okay, so eine App wirklich selber zu programmieren, sprengt, glaube ich, den unterrichtlichen Rahmen und ist auch für viele Schüler sehr eine Überforderung.
Letzte Frage, was haben Sie für ein Feedback von den Schülern? Was finden die da besonders gut oder was lernen die da am meisten?
Sehr interessant war, dass die Schüler jetzt, da sie mit ihrem Handy durch Wesel gehen können, häufiger gesagt haben, Herr Karus, ich wusste ja gar nicht, dass das historische Rathaus jetzt so und so viele Jahre alt ist und dass die Figuren das und das darstellen. Also die nehmen ihre Umwelt ganz anders wahr, weil sie jetzt mit dem, was sie kennen, im Smartphone, durch die Gegend gehen können und sagen, ach, den Text, den habe ich ja selber geschrieben, ach ja, stimmt, jetzt kann ich das hier sehen. Die behalten also viel mehr davon.
Wunderbar, vielen Dank. Wenn Bitte. Mehr Fragen,
gerne.
An Herrn Karus. Sehr gut. Ja, kommen wir gleich zum nächsten Ansatz. Kommen Sie nach vorne, Frau Dr. Thiele. Sie ist Leiterin einer Grundschule. Das wird Herr Professor Lemke nicht ganz so gerne hören, aber Grundschule. Und setzen dort digitale Medien ein. Erzählen Sie uns, warum Sie es machen. Erzählen Sie uns, wie Sie das machen.
Ja. Die Grundschule am Koppenplatz liegt mitten im Herzen von Berlin, in der Nähe des Rosenthaler Platzes. Ist 2008 neu gegründet gestartet mit dem Konzept der elementaren Lernarchitekturen, die Individualisierung von Lernprozessen ganz in den Vordergrund stellt in allen Fächern. Die Frage ist nun hier und heute dazu, wie können digitale Medien die Individualisierung von Lernprozessen unterstützen, und zwar leicht unterstützen. Das ist ja immer auch so ein Zauberwort, was man in der Schule benötigt, um wirklich etwas auf der Basis einer Schule bei allen Lehrer und Lehrerinnen zu verankern. Die Schule hat drei Standorte mit Schülern von der ersten bis zur sechsten Klasse. Insgesamt sind es 700 Schüler, die aus 54 verschiedenen Nationen kommen, die friedlich miteinander lernen. Ich habe 66 Lehrkräfte und 39 Erzieher, wobei der Altersdurchschnitt, also sie bewegen sich im Alter um die 30 herum, nur 2% des ganzen Kollegiums liegen darüber. Es ist eine Schule, wo wirklich, würde ich sagen, auch was digitale Medien angeht, eigentlich die Post abgeht. Und das ist interessant und macht mir viel Freude, das zu sehen. Wenn die Schüler in die Schule kommen, auch ab der ersten Klasse, greifen wir das Wissen, was Sie vorher haben, aus jedem Fach auf, auch in der Mathematik, aber auch in den digitalen Medien. Und wir sind immer wieder erstaunt und eigentlich auch begeistert, welchen intuitiven Zugang die Schüler zu den Medien haben. Als vorhin darüber gesprochen wurde, dass Lehrer Medienkompetenz erwerben über Fortbildungen, habe ich mich gefragt, wer bietet Schülern eigentlich eine Fortbildung an? Im PowerPoint oder ein Notebook? Niemand. Sie brauchen es nicht, weil sie zu bestimmten Dingen intuitiven Zugang haben. Und je jünger sie sind und desto weniger lange sie in alten Schulprozessen oder in alten Schulsystemen sind, desto mehr können sie sich das intuitive Wissen erhalten, was sie in den ersten 5 Lebensjahren ja gelernt haben. Sonst hätten sie das Sprechen und das Laufen und das Essen und viele andere Dinge auch nicht gelernt. Und das greifen wir auf. Die Schüler erstellen ab der ersten Klasse Texte, Fotos, Audiodateien, machen kleine Interviews. Wir programmieren mit den Kindern ab der 2. Klasse. Da geht es natürlich auch um den Einsatz der digitalen Medien, aber auch darum, sich vorher zu überlegen, was muss ich in das Programm jetzt eingeben, damit meine Figur da ankommt, wo ich sie hinhaben will. Das heißt, die digitalen Medien sind wirklich hier nur ein Werkzeug und eine Unterstützung, etwas zu programmieren, so nach dem Motto Code Your Life. Das sind die Planungsprozesse, wo Kinder ab der 2. Klasse nach und nach ganz kleine Schritte machen können. Während wir in den Wahlpflichtkursen in den 5. und 6. Klassen programmieren die Kinder, die daran Interesse haben, auch 3D-Animationen. Auch in der englischen Sprache. Witzigerweise macht das den Kindern gar nicht viel aus, obwohl sie nicht unbedingt Experten in Englisch sind. Aber dieser intuitive Zugang und ein Lehrer, der eine Expertise zum Programmieren hat, ermöglicht also wirklich erstaunliche Dinge. Und auch die Studenten, die von der Universität Köln bei uns an der Schule waren und mit den Kindern programmiert haben, waren erstaunt, dass die Schüler nach 10 Minuten schon gesagt haben, ja, ja, wir wissen schon, wir können das jetzt alleine. Und die Studenten sind ja auch vielleicht 10, 12 Jahre älter. Sodass ich auch vorhin gedacht habe, wenn wir jetzt überlegen, wie müssen Konzepte aussehen, welche Fortbildung benötigen die Lehrer, welche Medien wollen wir einbeziehen. Und ich gucke die 5-, 6-, 7-, 8-jährigen Kinder an meiner Schule an, dann denke ich, die sind so fit. Wenn wir unsere Konzepte fertig haben und die Lehrer fortgebildet haben, sind die Kinder schon viel weiter. Und das ist schön, das mit anzusehen und stellt natürlich ein dickes Fragezeichen, wie kann das aussehen? Ich blende mal kurz ein Zitat eines Lehrers ein, was ich in der letzten Woche im Internet gelesen habe. Die Schüler wissen nie, wie ich am heutigen Tag meinen Unterricht gestalte. Es hört sich an, als hätte ich jetzt einen Lehrer, oder es ist so wohl auch, dass der Lehrer sehr medienkompetent ist und dass er die Freude in der Medienbildung oder im Einsatz von Medien an die Schüler weitervermittelt. Und was man jetzt liest, lässt mich aber aufhorchen. Mit Drag und Drop Arbeitsblätter zum Ausfüllen. Die gestaltet der Lehrer. Er gestaltet Drag und Drop. Und was machen die Schüler? Sie füllen diese aus. Das ist ja so, wie eine Lehrerin mir vor ein paar Jahren sagte, ich arbeite so gerne Arbeitsblätter. Da male ich gerne Bildchen drauf und mache das für die Schüler alles perfekt. Ja, aber was bleibt für die Schüler? Sie füllen eine kleine Lücke aus. Und hier bei Drag und Drop, Drop-Arbeitsblätter ist es nur in einer anderen Dimension, sonst nichts. Und ein Vokabelmemory, das hat der Lehrer erstellt, nicht die Kinder. Die schieben dann die auf der Notebook-Software oder wo auch immer man auf dem interaktiven Whiteboard ist, die Memory-Kästchen hin und her. Aber aktiv und kreativ ist der Lehrer. Und er selber erstellt ein landeskundliches Puzzle. Wirklich. Top, es ist wirklich ein guter Lehrer, der begeistert ist an der Technik. Aber was bleibt für die Kinder übrig? Er sagt dann zum Schluss, jeden Tag kann ich meinen Schüler neu überraschen, faszinieren und begeistern. Ich meine, es müsste umgekehrt sein. Der Lehrer müsste sagen, jeden Tag bin ich über meine Schüler überrascht, fasziniert und begeistert, was diese können. Die können auch ein Puzzle erstellen. Es ist für die Kinder sogar viel einfacher und viel schneller und man hat sie sozusagen dabei, auch noch die Informationen zu dem landeskundlichen Puzzle einzuholen, diese Informationen miteinander zu verknüpfen, neues Wissen zu generieren und dann auch noch mit dem neuen Wissen kreativ zu sein und damit zu gestalten. Und das machen wir an unserer Schule in unseren Lernarchitekturen. Unsere Lehrer sind Lernarchitekten, gehe ich mal zu unserem Planungstool, weil jeder Architekt hat ja ein Werkzeug. Und wir gehen davon ab, zweidimensional Unterricht zu planen. Erst macht der Schüler das und dann kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt. Es kann auch ruhig handlungsorientiert sein, sondern der Lehrer ist dafür da, um für eine Lernsituation eine klare Struktur zu finden, Module aufzubauen und gemeinsam mit den Kindern dann den Unterricht zu gestalten. Ja, es ist jetzt ein Screenshot dieses Tools. Einmal im Jahr erstellt ein Lehrer von meinen 66 Lehrkräften in einer Dreiergruppe ein Lernatelier, welches inhaltlich fächerübergreifend konzipiert ist und für 3 bis 4 Wochen angelegt ist. Alle anderen können dann dieses Lernatelier übernehmen und durch dieses interaktive Tool für sich sozusagen an die Situation schnell anpassen. Sie sehen diesen ersten grünen Button, da steht Lernanlass drauf. Da kann man anklicken und dann schreibt man da rein, worum geht es hier in diesem Lernatelier. Zum Beispiel beschäftigen wir uns zum Thema Weltraumexpedition mit großen Zahlen. Da geht es dann zum Beispiel darum, hier geht es darum, dich mit großen Zahlen zu beschäftigen und eine Fantasiereise im Weltraum zu machen. Dann der letzte Button, da steht Ziel. Da definieren wir genau, welche Kompetenzen sollen die Schüler am Ende des Lernateliers erreicht haben. Und zwar alle, denn das Lernatelier ist in allen Klassen zum gleichen Thema und zu den gleichen Inhalten. Zahlraumerweiterung oder Zahlbereichserweiterung kann ich in der ersten Klasse machen, von 10 auf 100 und so weiter. Und in Klasse 5 und 6 gehe ich dann eben in den unendlichen Zahlenraum oder in die Zahlbereiche, in verschiedene andere Zahlbereiche der gebrochenen Zahlen zum Beispiel. Sodass unsere Schule immer zur gleichen Zeit, ist auch im Wochenrhythmus, immer zur gleichen Zeit gesetzt, an diesem Lernatelier arbeiten, sodass sie die Möglichkeiten haben, jahrgangsübergreifend zu arbeiten, klassenübergreifend, standortübergreifend. Und die Medien machen es uns sogar möglich, weil wir in jedem Klassenzimmer ein Smartboard hängen haben, Kinder aus der 6. Klasse in das Klassenzimmer an einem anderen Standort der 1. Klassen zu verknüpfen, sodass sie gegenseitig sich informieren können, Fragen stellen können und so weiter. Sodass, wenn ich eine Frage habe an Zahlen, kann ich auch einen 6-Klässler fragen. Und dann die Zwischenbutton, die Sie sehen, die definieren die Deadlines, die Zeitfenster, bis wann bestimmte Inhalte abgeschlossen sein sollen. Denn wir befinden uns in so einem Lernatelier in einem sehr komplexen Lernraum. Nicht linear, sondern komplex. Und komplexe Lernräume zeitlich zu strukturieren, fällt den Kindern sehr schwer. Übrigens finde ich manchmal auch Erwachsenen. Sodass wir immer angeben, bis dann ist das fertig und so weiter. Dann überlegen wir uns als Lehrer, welche Informationen benötigen die Schüler, welche Werkzeuge, welche Fördermaßnahmen, welche Übungen, da ist der Grundwortschatz drin und der Fachwortschatz, den die Kinder erwerben. In den Kompetenzen sind die Kompetenzen definiert. Und ganz links, die beiden Bücher, ist das Symbol dafür. Da können Sie alle Materialien, die Lehrer digital haben, Videos, YouTube-Aufschnitte zum Beispiel, Millimeterpapier, wenn man das benötigt, online laden und jeder Lehrer, der in die Klasse kommt zum Vertretungsunterricht oder der es mitgeplant hat, lädt sich das herunter und die Schüler und kann es bei den Schülern gleich einsetzen. Das Tool macht jetzt Folgendes, wenn ich das einmal in dieser kleinen Dreiergruppe geplant habe, dann generiert es das Arbeitsblatt automatisch. Da steht dann drauf, das ist deine Lernaufgabe, das ist dein Ziel, diese Werkzeuge kannst du nutzen, hier kannst du die Hilfe holen und dann die einzelnen Deadlines als Zeitrahmen. Dieses Arbeitsblatt geben wir die Kinder und dann arbeiten die Schüler. Sie nutzen die Medien sinnvoll, wo sie denken, sie benötigen sie. Wir haben an jedem Standort 40 Laptops, die über WLAN miteinander verknüpft sind. Endlich läuft das WLAN bei uns an der Schule stabil, sodass sie brauchen nicht in einen Computerraum gehen, sie holen sich sozusagen den Laptop oder das Tablet oder Tablet haben wir noch nicht für die Schüler, nur für die Lehrer, weil wir mit dem digitalen Klassenbuch arbeiten, also auch die Lehrer arbeiten vernetzt. Und gleichzeitig generiert das das Tool den Feedbackbogen, in dem nämlich die Kompetenzen aufgelistet sind und dann können die Schüler sozusagen sich einschätzen, was kann ich noch nicht, wo möchte ich weiterlaufen, also den Kreislauf zu selbstbestimmten und selbstorganisierten Lernen. Und so plant eine Lehrergruppe für alle. Sie sind vernetzt in ihren Teams über die Standorte, sodass also die Lehrer eine andere Arbeit haben, ein anderes Denken auch über Lernen. Sie lernen miteinander, untereinander, vernetzt. Gehirne sind ja sowieso darauf ausgelegt, dass man gemeinsam arbeitet und nicht, dass jeder Einzelne für sich arbeitet. Und wenn ich jetzt nach der Schule der Zukunft gefragt werde, dann denke ich, dass vielleicht in 10 Jahren wir denken jetzt an unserer Schule sehr viel über Leistungsbewertung nach, und in 10 Jahren wird es vielleicht so sein, dass man als Leistungsbewertung nicht nur die eigene Leistung bewertet, sondern dass da auch drin steht, mit dem habe ich zusammengearbeitet, in der Gruppe war ich zusammen und die Idee von der Gruppe haben wir weiterentwickelt, sodass das vernetzte Lernen wirklich kulturell übergreifend, nationenübergreifend, wir können mit Schulen uns vernetzen, dass das man nach und nach realisiert. Und wenn man sieht, wie kleine Kinder deswegen auch schon in der Grundschule und gerade in der Grundschule, weil wenn diese Kinder, wir sind immer wieder erstaunt bei Lehrern, die bei uns hospitieren, die fragen immer, woher wissen ihre Kinder das? Wir wissen es auch nicht. Aber über intuitive Zugänge, wenn man ihnen die Freiheit gibt, selbst sich auf einen Lernweg zu begeben und nicht den Lernweg, den der Lehrer vorgibt, immer wieder nachzugehen, und diejenigen, die das am besten können, die kriegen die besten Zensuren. Nur diejenigen, die da nicht mitgehen können, weil sie ja noch selbst denken können, die fallen aus unserem System. Das sind ganz oft begabte und hochbegabte Kinder. Und so kann man vernetztes Arbeiten weiterentwickeln, Medien integrieren. Und für die 5-, 6-, 7-, 8-Jährigen ist das kein Thema, die Medien. Da, also die Fragen, die wir uns heute gestellt haben, würden sie mit einem großen Fragezeichen ansehen. Und deswegen muss man es einfach aufgreifen, von unten das aufbauen und auch den Lehrern ermöglichen, vernetzt zu arbeiten und effektiv und professionell.
Wunderbar, vielen Dank.
Danke.
Ein bisschen sind wir über der Zeit, aber ich möchte trotzdem noch 2 Fragen stellen. Eigentlich sind die Fragen naheliegend. Was haben Sie für tolle Schüler und was haben Sie für tolle Lehrer? Die sagen, die Schüler können es. Eben hörten wir, also schon bei 8-Klässlern ist das Programmieren schwierig. Jetzt sagen Sie, naja, aber selbst 5- und 6-Jährige können das. Trotzdem nochmal die Frage, also meine Kinder konnten das nicht so, würde ich sagen.
Gut, aber es gibt mittlerweile kleine Programme, wo eben auch kleine Kinder sich überlegen können, was muss ich da eingeben, damit meine Figur 3 Schritte nach vorne und 6 Schritte nach rechts. Mhm. Und die Kinder, die älter sind, geben eben dann auch schon ein, um wie viel Grad sich die Person drehen muss, sodass der Lernstand von unten aufgebaut wird. Jeder arbeitet am gleichen Thema, aber auf seinem eigenen Lernstand. Mhm. Und das Kind, was noch nicht so viel Grundwissen mitbringt, kann aber in der Gruppe von den anderen profitieren. Mhm. Hat dann vielleicht am Anfang nur eine kleine Partizipation an der gemeinschaftlichen Gruppenarbeit, aber es ist dabei. Mhm. Und das Selbstwertgefühl wächst und so kann es einfach lernen, ich finde einen Weg. Mhm. Auch wenn ich jetzt von Anfang an nicht die Lösung schon kenne.
Und wie ist die Antwort auf die Frage, woher kriegen Sie Ihre Lehrer? Weil wenn man diese ganzen Lernumgebungen sozusagen gestalten muss, das kann ja auch nicht jeder. Ist es eine Frage des Alters? Sie sagten, Sie sind alle um die 30 sozusagen. Oder woher kriegen Sie die Lehrer, die sowas können?
Ja, also ich habe ja das große Glück, eine Schule aufbauen zu können. Das konnte ich mir natürlich auch die Lehrer alle aussuchen. Und es hat sich einfach auch so ergeben, dass die fast alle aus den Referendariaten gekommen sind oder zurück aus dem Erziehungsurlaub. Und die Lehrer sind da alle sehr offen. Sie wussten mittlerweile, worauf sie sich einlesen, sind mit großer Freude und Motivation gekommen. Und ich habe sie dann selbst qualifiziert. Mhm. Am Anfang habe ich es alleine gemacht, jetzt habe ich sogenannte Mentorengruppen, die mit den Lehrern weiterarbeiten, sodass viele dynamische Kreisläufe an meiner Schule entstehen und die Lehrer voneinander lernen. Und wir hatten Montag ein Symposium, wo wir uns untereinander ausgetauscht haben und alle waren erstaunt, wie die Lehrer, die erst ein halbes Jahr bei uns waren, wie sie in die Arbeit des Teams aufgenommen waren und wie selbstverständlich auch mit diesem Tool gearbeitet haben und die Kompetenzen Schritt für Schritt, auch hier jeder auf seinem Level, umgesetzt haben. Grundsätzlich wichtig ist ein anderes Bewusstsein, eine andere Haltung zum Unterricht. Das Wort Unterricht verwenden wir ja nicht, weil es hat ja etwas mit unter, hat ja auch etwas mit über zu tun und richt immer mit richten und werten. Und wenn man
sondern,
immer
wie
nur
heißt
richtet
es,
und
wie
werten,
heißt es bei Ihnen?
Sondern wir sagen einfach Lernateliers dazu, weil man kreativ okay. sein kann. Und weil man gemeinsam mit anderen arbeiten kann dort.
Wunderbar, sehr interessant, man kann es kaum glauben. Also man muss sie mal besuchen.
Ja, gerne.
So, kommen Sie nach vorne jetzt zum dritten Beispiel, kurz vorgestellt. Es geht jetzt also auch wieder ein bisschen letztlich um ähnliches Thema, Individualisierung, Heterogenität. Die Antwort darauf ist einmal eine Plattform, Leuinair, und ein digitales Schulbuch. Sie haben das Wort, stellen Sie sich das kurz vor.
Ja, danke. Frau Schreiber, Frau Professor Schreiber und ich wollen versuchen, Ihnen in der Kürze der Zeit einen Eindruck zu geben davon, wie man mit Hilfe einer Basisinfrastruktur von Schulen und einem darin eingebetteten digitalen Schulbuch Heterogenität als Herausforderung vielleicht besser meistern kann im Sinne der Entwicklung der Lernkompetenzen für Schülerinnen und Schüler, aber auch im Sinne der Entwicklung der entsprechenden Kompetenzen der Lehrkräfte, mit dieser Heterogenität und der Individualität wertschätzend und positiv umzugehen. Sie sehen hier eine typische Bildschirmseite, wenn eine Schule Logineo einsetzt. Der Schüler hat sich eingeloggt mit seinem Logineo-Account und sieht dann auf der linken Seite die Navigationsleiste von Logineo. Auf dieser Navigationsleiste sehen Sie Standardanwendungen von Logineo, wie zuallererst eine Dateiablage, dann eine Metaventis, eine Metasuche für Bildungsmaterialien, es gibt eine Benutzerverwaltung, es gibt natürlich auch einen E-Mail-Account mit Kalender etc. Und das Schöne ist eben, dass man sich nur einmal einzuloggen braucht. Alle Anwendungen, die über diese Navigationsleiste als Kachel eingebunden sind, können dann vom Schüler, von der Lehrkraft, von wem auch immer aufgerufen werden, ohne dass man sich erneut anmelden muss. Häufig ist das ja so, dass man in der schulischen Arbeit nicht nur mit einer Anwendung, sondern mit vielen verschiedenen arbeitet. Und Sie wissen das, die Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen wissen das, so mit den Passwörtern und den Kennungen, das ist immer wieder ein Problem. Hier gibt es nur eine Kennung. Herr Professor Schuster hat in seiner Begrüßung gesagt, ganz wichtig wäre einfache technische Handhabbarkeit. Das ist hier gegeben, eben über die eine Kennung und die Navigationsleiste. Logineo läuft in einem sicheren kommunalen Rechenzentrumsbetrieb. Die kommunalen Rechenzentren sind unter anderem auch zuständig für Einwohnermeldedaten und so weiter. Datenschutz ist also für die absolut tägliches Geschäft, auch ein Vorteil. Und Logineo ermöglicht das, dass von jedem Ort aus zu jeder Zeit damit gearbeitet werden kann. Es ist nicht an eine ganz bestimmte Plattform gebunden. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, dass Logineo eben auch noch eine weitere Möglichkeit erfüllt. Sie können, wenn Sie ein Arbeitsblatt zum Beispiel, irgendein Medium, Sie können natürlich verschiedene Medien ablegen, dort abgelegt haben in der Dateiablage, dann können Sie Nutzer zu diesem Medium, zu diesem Arbeitsblatt, zu diesem Text einladen. Diese Nutzer können individuelle Nutzer sein, das heißt also auch einzelne Schüler, es können aber auch Gruppen sein. Und ich habe die Möglichkeit, in der Benutzerverwaltung wirklich ganz frei Gruppen zu definieren, nicht nur Jahrgänge und Klassen, sondern auch innerhalb dieser Jahrgänge und Klassen Lerngruppen. In Schulen arbeitet man häufig mit sogenannten Förder-Fordergruppen. Das ist also gar kein Problem. Und Sie können dann diesen Gruppen entsprechende Materialien zuweisen. Sie können aber Materialien auch in der gemeinsamen Dateiablage für alle ablegen. Und Schüler können sich darüber dann lernen, auch sehr gut selbst organisieren. Sie sehen hier ein System, bei dem der Lehrer, die Lehrkraft oder je nachdem, wie lernkompetent ein Schüler ist, der Schüler selbst den roten Faden seines Lernprozesses bestimmt. Und Frau Professor Schreiber wird Ihnen jetzt das digitale Schulbuch M-Book zeigen. Da ist der rote Faden angeboten.
Und zwar, wie Sie sehen, in einer eher traditionell daherkommenden Weise auf den ersten Blick. Sie wundern sich vielleicht, dass es da jemand hergeht, der Professor ist, warum der ein digitales Schulbuch baut mit seinen Mitarbeitern. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir das Grundprinzip, dieses Grundprinzip der Didaktik, Geschichte denken statt Pauken, ausprobieren wollte, ob man das tatsächlich in ein digitales Schulbuch hineinbringen kann, das sich im Falle von NRW über 3 Jahre Unterricht und im Falle von Belgien, wo wir es als zweites entwickelt haben und ausprobiert haben, über 5 Jahre Unterricht zieht. Das heißt, wir sind als Universität hergegangen und haben uns selber beim Wort genommen, dass wir ein didaktisches Konzept übersetzen wollten. Dieses didaktische Konzept haben wir so eingebaut, dass wir Multimedialität an den Stellen genutzt haben, wo es für die Schüler und für die Lehrer einen erkennbaren Mehrwert haben, wo wir aber, weil wir uns eben curricular orientieren, den äußeren Rahmen durchaus schulbuchmäßig daherkommen lassen. Deshalb habe ich jetzt sehr bewusst diese Seite mit eingebaut. Der Vorteil für Lehrkräfte ist, dass sie ein Angebot an multimedialen Umgangsmöglichkeiten haben, es sind natürlich Filme eingebaut, es sind animierte Karten eingebaut, viele, viele Möglichkeiten und dadurch, dass wir in NRW die Einbindung in Logineo haben, jederzeit raus und rein wechseln können aus diesem Schulbuch und dieses Kreative und weiter und mit den Schülern weiterarbeiten machen können. Ich möchte Sie jetzt in den letzten 2, 3 Minuten, die ich habe, gerne mitnehmen in eine Werkstatt. Wir probieren jetzt nämlich, uns gerade Gedanken zu machen, wie es denn möglich ist, dass man die zunehmende Heterogenität, und die wird für uns noch viel, viel größer werden, wenn wir in 2, 3 Jahren die nachziehenden Familien unserer jetzt einkommenden Flüchtlinge zu berücksichtigen haben, wie man mit der zunehmenden Heterogenität im Geschichtsunterricht so umgehen kann, dass dieses didaktische Prinzip Geschichte denken statt pauken, die Schüler selber arbeiten lassen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenzubringen, trotzdem ernst genommen wird. Und was ich Ihnen jetzt zeige, ist aus dem gymnasialen Buch ein paar ganz, ganz kleine Ausschnitte, von denen wir glauben, dass wenn man die weiterdenkt und weiterschraubt, man sie sehr gut nutzen kann, um eben mit diesen heterogenen Klassen umzugehen. Ein Weg sind diese ganz kleinen animierten Zeichnungen, diese animierten Filme, wo man entweder mit Schülern selber oder eben als Angebot in diesem Schulbuch Einsichten vermitteln kann auf ganz unterschiedlichen Kompetenzniveaus, sehr stark auch bildlich gesteuert und bildlich unterstützt, dass wir mit heterogenen Klassen am gemeinsamen Gegenstand mit unterschiedlichen Zielen, aber trotzdem unter einem vereinbaren Dach, da passt Ihr Tool sehr gut dazu, arbeiten können. Ein anderer Bereich, digitale Schulbücher geben es halt her, dass ich Ton und Text miteinander kombiniere. Das ist jetzt aus dem gymnasialen Buch die Kriegserklärung zum Ersten Weltkrieg, die ich nicht nur als Urkunde vor mir habe, sondern die ich mir abrufen kann. Und das können Sie jetzt, wenn Sie in sprachlich heterogene Klassen hineindenken, sich an allen Stellen denken, sodass man einfach mit der Sprache klicken kann, dass man von Text auf Sprache umsteigen kann. Total spannend in heterogenen Klassen, auch in inklusiven Klassen im Sinn von Schüler mit Lernbedarf, Musik mit einbauen. Man kann ganz viel, was in Geschichte im Hintergrund läuft, über Musik zum Ausdruck bringen. Man kann Glossare als Verstehenshilfe an verschiedensten Stellen einbauen, in unterschiedlichen Sprachen gesprochen und eben jetzt tatsächlich im Text. Ich hätte Ihnen jetzt noch viele, viele Beispiele nennen können. Ich wollte Ihnen nur ein Gefühl dafür ergeben, wo dieses inklusive Denken und Arbeiten hingehen soll. Wir haben technische Möglichkeiten, die man jetzt klug weiterdenken muss, damit man dieses Lernen am gemeinsamen Gegenstand mit einer ganz heterogenen Gruppe, die auf unterschiedlichstes Niveau einsteigt, tatsächlich weiterführen kann. Und wir glauben, dass diese Kombination eines didaktisch geführten Mediums, das wirklich progressiv arbeitet, mit einer Plattform wie Logineo, die viel Perspektivität und Spielraum und Individualität und Kreativität offen lässt, ein Weg ist, damit wir da ein ganzes Stück weiterkommen können. Also kleiner Einblick in die Arbeit und ganz wichtig der Satz, das Problem Heterogenität kann man nur als Lehrer lösen, mit seiner Klasse lösen, aber es gibt gute Unterstützungsmittel, gute Hilfsmittel, unter anderem auch gerade in dieser Kombination eines Lehrmittels, das eine didaktisch klare Linie hat, Sie erinnern sich an heute Vormittag, und einer Plattform, an der man viel Kreatives rundherum machen kann.
Wunderbar, vielen Dank. Ich nehme es mal. Vielleicht erklären Sie mir noch ganz kurz, warum braucht Logineo das M-Book und das M-Book das Logineo? Wo ist jetzt genau die Beziehung sozusagen zwischen beiden?
Die Beziehung ist da, dass das M-Book sich jetzt ganz bewusst durch die gesamte Sekundarstufe 1 oder 2 einen sehr kontinuierlichen Kompetenzaufbau in Orientierung an die Rahmenpläne vornimmt.
Okay.
Mit vielen Differenzierungsmöglichkeiten und Vertiefungsmöglichkeiten. Aber anders als bei Open Educational Resources kann der Lehrer nicht unmittelbar ins M-Book eingreifen, aber er kann sich alles rausholen und hat in Logineo und am Rand die Plattform, beliebig umzugehen, Dinge dazuzunehmen und so weiter.
Und ich kann aus der Schulpraxis noch dazu liefern, dass ich weiß nicht, wie das anderen Lehrkräften geht, aber meine Fächer sind Deutsch und Geschichte. Wir haben zwar in der Regel auch immer ein Print-Schulbuch für den Unterricht zur Verfügung, aber wir neigen doch sehr dazu, zu der einen oder anderen Unterrichtsstunde, zu dem einen oder anderen Thema oder sogar zur Unterrichtsreihe auf andere Materialien und so weiter zurückzugreifen und gerade auch die Heterogenität in der Lerngruppe, wenn wir an sonderpädagogische Unterstützung denken, durch Texte zum Beispiel in einfacher Sprache oder auch in didaktisierter Form, Da ist eine solche Plattform, eine Infrastruktur wie Logineo sehr hilfreich, um das, was mir das gebundene, auch das digital gebundene Schulbuch bereits bietet, zu ergänzen durch weitere Materialien. Und
eine kurze Frage, wir hatten ja auch hier Vertreter der Schulbuchverlage. Wie ist es mit den Rechten? Müssen Schulen dafür was bezahlen oder können die damit machen, was sie wollen?
Jetzt sind
oder?
Wir in der Forschungs- und Experimentalphase. Wenn jemand an Forschung interessiert ist, ich glaube, dass sie wirklich die ersten Aussagen machen können. Wo, an welchen Stellen nutzen diese multimedialen Möglichkeiten fürs Lernen? Welchen Schülern nutzen sie? Wo brauchen Schüler viel mehr Kreativität und mehr Freiheit? Welche brauchen weniger? Also da sind wir sehr, sehr weit. Und weil wir im Moment in diesem Forschungsbereich sind, ist es in NRW so, dass bis 2018 jeder Gymnasiallehrer in NRW, der Lust hat, mit diesem M-Book arbeiten kann und mit uns miteinander sich in diese Forschung einklinken kann.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Professor Schreiber, Frau Thielen. Vielen Dank für diese drei tollen Beispiele. Und ich gebe gleich weiter an meine Kollegin Kate Malaike mit dem internationalen Überblick.